Aber es kommt immer noch mal vor, dass ein Gast kommt und ja, es verschlingt, ohne drüber nachzudenken, nicht das wahrnimmt, was ich mir dabei gedacht habe. Also ich sage immer, ein Teller erzählt immer eine Geschichte, vielleicht auch Poesie. Es gibt bei mir in meiner Küche nicht ein Rezept. Das hat diverse Gründe. Ich bin der Meinung, wir haben den Bezug zum Kochen, aus dem Herzen kochen, leidenschaftlich zu kochen, mit Seele, haben wir komplett verloren. Ich bin nichts ohne mein Team, so ist es. Und ich würde mich für mein Team mehr freuen, weil die jeden Tag da stehen und jetzt auch in der Küche stehen, wo ich hier sitze, an einem gebetteten Stuhl mit einem Wässerchen und einem Espresso und darf ein bisschen über unsere Küche reden. Und die schwitzen jetzt schon in der Küche so. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn es dann irgendwann mal funktioniert und passiert.
Tja, heute bei mir der erste und lange Zeit einzige vegane Sternekoch weltweit.
Korrekt.
Perfekt. 2018 hat er das Gourmet-Restaurant Seven Swans in Frankfurt übernommen. Mhm. Korrekt?
Aha.
Und dort hast du für mich eine Restaurant-Revolution gestartet.
Das sagst du.
Definitiv. Und ja, ich meine das auch so. Ja, herzlich willkommen, lieber Ricky. Savort, wie hältst du es denn gerne?
Shoutout an meine Mom. Wenn du sie glücklich machen möchtest, dann sag say what.
Dann sag ich say what. Ricky, say what.
Da freut sich Mama, danke.
Schön. Ricky, dein Restaurant ist nicht nur auf Monate ausgebucht, sondern auf ein Jahr im Voraus ausgebucht. Das ist schon ein ziemlicher Knaller, oder?
Fluch und Segen.
Aha, denke ich mir.
Aber ich würde sagen, Segen erstmal im Vordergrund. Ist natürlich eine sehr schöne Bestätigung, wo man nicht zu viel drüber nachdenkt, auch nicht drüber nachdenken sollte. Aber es ist natürlich ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man ins Bett geht abends.
Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht weißt du das, vielleicht weißt du es auch nicht. Ich bin ja schon Veganerin. Und das ist auch so, was ich in meinem beruflichen Leben auch mache, dass ich sage, dass Ernährung Medizin ist. Und für mich war es natürlich unbedingt wichtig, dass ich zu dir kommen wollte, in dein Restaurant. Und wir haben es echt geschafft. Wir waren da im November. Wir haben einen Tisch bekommen. Und das war wirklich für mich eine Sensation, weil es war alles anders, als es normalerweise für mich gewohnt ist in einem Restaurant. Also, du hast ein Restaurant in einem winzig kleinen Haus in Frankfurt, am Mainufer.
Mhm.
Über wie viele Etagen? Ich weiß es gar nicht.
Ich zähle gerade.
Mach mal.
Boah.
Sag bloß, du weißt es nicht.
Das erste Mal, dass mich das jemand fragt, ne?
Das ist ja wohl nicht wahr.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, die Küche ist im 6. Stock. Und die Gasträume 5 und 4.
Mhm.
Ja, ist korrekt.
Und ja, dann gab's, also wir sind da reingegangen, es war schon alles anders als normal, weil wir sind unten empfangen worden, dann sind wir irgendwie hoch, ich weiß nicht, im 3. oder so, in der 3. Etage. Und dann begann das Essen, der Abend. Und ich weiß gar nicht, wie viele Gänge es gab, weiß ich auch nicht mehr. Es waren viele, es waren auf jeden Fall ganz viele, 7.
Ich erinnere mich tatsächlich an den Tag. Ihr saßt unten mit der Verspiegelung in dem Raum, in einem White Room.
Du kannst uns nicht gesehen haben.
Doch.
Das ist völlig verrückt.
Doch,
weil
ich kann mich erinnern, tatsächlich.
Unglaublich. Ja gut, dann nehme ich das jetzt einfach mal so.
Warum habt ihr euch versteckt?
Nein, überhaupt nicht, aber wir haben ja gar nicht gesagt, also wir haben ja gar nicht miteinander geredet und irgendwie.
Nee, das stimmt, also, aber ich lese ja die Reservierung jeden Tag und dann habe ich das
jetzt
gelesen.
Nicht gedacht, weil
und ich war ja sogar mal bei euch mit diversen Rückenschmerzen, deswegen war mir der Name bekannt.
Das ist ja verrückt.
Und dann wusste ich, also ich weiß ja, wer bei mir essen kommt. Und dann habe ich das gesehen und wusste ich das schon. Ihr saß auf der linken Seite.
Ja,
ich kann
auf
mich
jeden Fall.
Erinnern,
ja. Verrückt. Also ich habe nicht gewusst, dass du es gewusst hast, aber das ist super, super spannend. Aber für mich war dann wirklich die größte Überraschung bis zu dem Beginn, des, des Abends, als du dann kamst, da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Ja?
Hat ja nichts kam, zu tun, ne?
Da kam so ein Typ rein, also da habe ich schon gedacht, das müsste er eigentlich sein. Wir hatten das Essen vor uns und dann hast du angefangen zu erzählen, was du da vorbereitet hast. Und da habe ich gedacht, ich glaube das einfach nicht. Und als du das erzählt hast, dann hat sich bei mir in meinem Kopf, in meinem Gefühl einfach ein Bild entwickelt von einem Essen, was ich so noch nie gespürt habe. Und ich habe den Geschmack geschmeckt. Das war für mich so gigantisch. Und dann, du hast es so durchgezogen und hast es einfach erzählt und dann bist du wieder gegangen. Ja, und da dachte ich, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sieht es denn aus, wenn ich da jetzt wirklich anfange zu essen? Und da ich ja schon viel vegane Sachen auch gegessen habe, es war für mich unglaublich. Es war wie ein bisschen, wie als wäre ich im Zauberland gelandet. Weil auch wie du beschrieben hast, was du mit den Produkten machst und wie du sie bearbeitest, es war einfach unglaublich. Tja, und deswegen meine erste Frage ist, beziehungsweise nicht erste Frage. Erstmal, Tatsache ist, du hast schon einen Stern, weil das könnte nicht sein, dass du keinen Stern hast. Hast du einen Stern? Mhm. Und hast auch noch einen Stern für Nachhaltigkeit. Mhm. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Ja, dann doch meine erste Frage, bevor die nächste kommt. Was ist Kochen für dich? Ist das Poesie?
Eine vergängliche Kunst, würde ich sagen. Eine Kunst, die ja manchmal schmerzt.
Schmerzt?
Aber, ja, schon, weil Warum? Es kommt immer auf den Gast an. Also ein Gast nimmt ja meine Kunst an, beziehungsweise er kauft sie in dem Sinne. Mhm. Die einen respektieren es, die anderen nicht. Da kommt es immer drauf an, gut, wir sind jetzt da irgendwo an einer Position, wo die Leute tatsächlich zum Genießen kommen. Das heißt, sie lassen sich drauf ein. Aber es kommt immer noch mal vor, dass ein Gast kommt und es verschlingt, ohne drüber nachzudenken, nicht das wahrnimmt, was ich mir dabei gedacht habe. Also ich sage immer, ein Teller erzählt immer eine Geschichte, vielleicht auch Poesie. Es ist eine Offenbarung, es ist das, was ich auf den Teller lege, sind Kindheitserinnerungen, das ist Persönlichkeit, das ist aus tiefstem Herzen oft. Ob es jetzt Gerüche sind, die mich geprägt haben, wo ich als Bub durchs Feld gerannt bin, wo ich aufgewachsen bin, visuelle Eindrücke, Inspiration aus der Natur, das sind alles sehr, sehr private, persönliche Dinge, die auf den Teller landen. Und deswegen erwarte ich auch von einem Gast einen gewissen Respekt dem Teller gegenüber. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wir sind kein Restaurant, wo man hingeht, um satt zu werden, um zu schnabulieren, um einfach zu schaufeln, sondern es geht tatsächlich darum, ein bisschen das Hirn einzusetzen, zu verstehen, was machen wir da eigentlich, wer sind wir und für was stehen wir ein. Und das ist ein ganz großer Aspekt. Deswegen auch Hashtag Nachhaltigkeitspreis. Denn wir haben uns für eine Philosophie entschieden, für ein Konzept, was es so nicht nochmal gibt. Und wir schränken uns extrem ein mit diversen Dingen, wie ohne Gewürze zu kochen, mit regionalen Aspekt, wirklich regionalen Aspekt. Das bedeutet nichts von Übersee, keine Gewürze. Und das ist ziemlich anspruchsvoll, um also auf diesem Niveau überhaupt mithalten zu können. Und ich darf das sagen, ohne überheblich zu sein, denn ich habe 15 Jahre klassisch französisch gekocht und ich weiß, wie einfach Kochen ist. Und das, was wir aktuell tun, ist alles andere als einfach.
Möchtest du eigentlich einen zweiten Stern haben?
Das darf man nicht fragen.
Oh, und Entschuldigung, das darf aber ich frage es trotzdem
auch nicht aussprechen. Nee, ich bin da ganz entspannt.
Ja.
Man sagt immer, man soll nicht drüber reden, man soll es auch nicht aussprechen, weil dann die Erwartungshaltung und keine Ahnung, das von außerhalb und so weiter und so fort.
Okay.
Aber ich finde, man darf das sagen. Das ist wie wenn ich jetzt Fußballspieler wäre und sage, ey, ich bin auf so einem Top-Niveau und ein paar Zeitschriften haben schon gesagt, dass ich eigentlich, oder ich kriege Verträge von anderen großen Mannschaften, dann darf ich auch sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann mal eine Champions League spiele. So als Beispiel. Wir sehen bei uns selbst eine extreme Entwicklung. So, jetzt, wenn ich jetzt 6 Jahre zurückdenke, wir steigern uns schon Jahr für Jahr und wir wollen das auch und wir streben das natürlich auch an. Das ist aber eher so ein Ego-Ding. Es würde uns jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht weiterhelfen.
Das ist einfach, mehr als ein Jahr ausgebucht ist ja auch schon
genau,
richtig cool.
Das ist einfach nur so ein Ego-Ding, weil wir es irgendwie schaffen wollen. Ich würde mich freuen fürs Team. Also für mich persönlich ist es irgendwo vielleicht ein Ziel, was ich in meinem Leben in diesem Beruf erzielen möchte. Aber in allererster Linie natürlich fürs Team. Es klingt immer so abgedroschen, aber so eine Floskel irgendwie, ne? Ich bin nichts ohne mein Team, so ist es. Und ich würde mich für mein Team mehr freuen, weil die jeden Tag da stehen und jetzt auch in der Küche stehen, wo ich hier sitze, an einem gebetteten Stuhl mit einem Wässerchen und einem Espresso und darf ein bisschen über unsere Küche reden. Und die schwitzen jetzt schon in der Küche so. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn es dann irgendwann mal funktioniert und passiert.
Wie ist das denn? Also wenn man jetzt, also ihr seid für ein Jahr ausgebucht, diese Tester, die melden sich ja ganz normal an. Kommen die denn überhaupt rein zu dir? Also überhaupt eine Chance? Und wie ist das überhaupt, wenn da so ein Mann oder so eine Frau kommt und seht ihr, dass es ein Tester ist? Oder ja, erzähl bitte.
Ja, so das Tester-Ding ist halt so eine Sache. Wir sind, da wir so sehr, sehr klein sind von unserer Gegebenheit, ein Gast kommt bei uns vorbei. Also das heißt, in der Küche kommt man raus. Wir sind direkt am Gast. Das heißt, wir lesen unsere Gäste, wir reden mit unseren Gästen, haben Smalltalk. Und nach 6 Jahren kristallisieren sich Schauspieler sehr schnell raus. Und wenn jemand zum Arbeiten da ist, merkt man das. Man merkt es einfach. Wenn ich jetzt als Gast irgendwo essen gehe und einfach entspannt, gelassen bin, dann habe ich andere Gesprächsthemen mit meinem Partner. Agiere anders, bin nicht so aufmerksam vielleicht und guck nicht, was macht der Kellner da? Wie hält er die Flasche? Wie drapiert er den Wein? Wie erzählt er? Mache ich Fotos von Gerichten 50 Mal oder ne? Das, also man beobachtet schon sehr viel, man nimmt sehr viel wahr, auch ohne jetzt da gezielt auf jeden da. Es klingt jetzt so verklemmt, oh, du beobachtest jeden, nee, gar nicht, sondern man merkt es einfach. Man hat so ein Gespür irgendwann für verkleidete Menschen. Und ich finde auch, das sieht man oft, verkleidete Menschen. Ich meine, wenn man uns kennt, weiß man, also auch wie ich jetzt hier sitze und rede und ausschaue, wie entspannt wir sind. Und so, das wollen wir auch vermitteln in unserem Restaurant.
Aber bist du auch noch entspannt, wenn da wirklich so ein Tester, den ihr dann identifiziert habt, seht?
Vor Jahren nicht. Mittlerweile ist es auch einfach nur ein Gast. So, das Ding ist halt, wir haben eh schon vorbereitet. Wir können nicht mehr agieren. Wir können jetzt nicht, ich weiß, dass es immer noch so ein bisschen so der Gedanke ist von den Testern, sich bloß nicht irgendwie outen, weil dann kriegen wir einen ganz anderen Teller wie alle anderen. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Wir haben ja alles, wir kochen ja für jeden Gast gleich. Ob jetzt meine Mutter da sitzt, mein bester Freund, meine Freundin oder halt den Tester, das ist mir völlig egal am Ende des Tages. Wir kochen ja, wir versuchen ja eine Konstante übers Jahr zu haben und kochen jeden Tag gleich. Und ob da jetzt ein Tester sitzt oder nicht, deswegen finde ich diesen Aspekt Anonymität irgendwie so ein bisschen, ja, schnarchig. So ein bisschen irgendwie ausgelutscht, tatsächlich.
Du hast eben gesagt, ihr kocht jeden Tag gleich. Also ich glaube nicht, dass ihr jeden Tag gleich kocht. Ist es nicht
stimmt,
so, dass
ist,
ihr...
fachlich nicht richtig von mir.
Ja.
Denn, also einerseits natürlich das Menü variiert.
Zum
um das
Beispiel.
Vorwegzunehmen.
Ja.
In anderen Sternerestaurants oder in vielen Sternerestaurants würde ich schon sagen, dass gleich gekocht wird. Denn ich kenne es auch aus diversen Restaurants, dass nach Rezept gekocht wird. Das heißt, gerade im Sternebereich hast du dann ein Regal, wo 6, 7 Ordner drin stehen, das Menü komplett runtergeschrieben ist, sogar Salz abgewogen ist. Es gibt bei mir in meiner Küche nicht ein Rezept. Und das hat diverse Gründe. Ich bin der Meinung, wir haben den Bezug zum Kochen, aus dem Herzen kochen, leidenschaftlich zu kochen, mit Seele, haben wir komplett verloren durch diesen Rezeptschwachsinn. Und gerade im Sternebereich, und das merke ich extrem bei mir, wenn ich Personal kriege, beziehungsweise Leute, die bei mir anfangen, die aus 2, 3 Sternehäusern kommen, die können weniger kochen, wie wenn ich einen Quereinsteiger nehme. Weil die einfach überfordert sind mit Eigengeschmack. Das ist wie wenn ich keine Ahnung, in anderen Berufen ist es genauso. Wenn ich immer nach Schema F ablese und mache, ich verarbeite es nicht. Ich verstehe auch nicht. Und das Erste, was ich mache, ich nenne mal ein sehr, sehr schönes Beispiel. Die Leonie zum Beispiel, die kommt von der Insel Sylt aus dem Sternerestaurant. Da wurde nach Rezept gekocht. Da wurde hier richtig üppig Soßen mit Gänsestopfleber aufmontiert, püriert, so richtig massig, pappig, intensiv Umami-Schleuder des Todes. Und die kommt dann zu mir und dann haben wir zartes Gemüse. Karöttchen, Sellerie, ein bisschen an Fenchel. So, und dann sage ich ihr, okay, Leonie, jetzt musst du auch mal ein Süßchen kochen und das soll genauso schmecken wie das, was du da in dem Restaurant auf Sylt gekocht hast. Dann hat sie da gedacht, oh Gott, wie soll ich das anstellen? Nur mit Gemüse. So, und dann fange ich ganz unten an in der Basis. Was hat denn eine Karotte für einen Charakter? Was bringt sie an einem Süßchen am Ende des Tages? Was sind Röstaromen? Wo kriege ich Süße? Wo kriege ich Umami? Wo kriege ich Säure, Bitternoten her? Wie wichtig sind die Aspekte in einer Süß? Und so versteht man erst die Produkte, was haben die für eine Rolle in einer Soße? Und dann, wenn ich das alles verstanden habe, wenn ich die einzelnen Produkte verstehe, kann ich alles erzielen, was ich möchte. Und da brauche ich kein tierisches Fett, kein tierisches Protein. Ich brauche keine Knochen, ich brauche kein Knochenmark, ich brauche kein Fett.
Du brauchst kein Salz?
Keine Gänsestoffleber. Das wäre so der nächste Step zu sagen, ich möchte kein Salz mehr verwenden. Habe ich schon oft mit geliebäugelt. Das ist aber ein großes Problem, was wir dann hätten mit unseren Gästen, weil wir einfach viel zu viel Salz verwenden im Alltag.
Ja, die Leute sind es gewohnt, ne?
Genau. Mm. Und wenn du das reduzieren würdest, am Ende des Tages bräuchten wir kein Salz, denn unser Körper ist völlig ausreichend, das, was wir im Gemüse haben, ne? Wir kennen es so. Das ist wie mit Zucker.
Ricky, ich würde ja unglaublich gerne, dass du jetzt mal beschreibst, einen Gang, den du heute Abend präsentieren wirst, wie du ihn immer präsentierst, wenn Gäste da sind. Kannst du das?
Das ist jetzt ziemlich schwierig, weil heute starten wir mit einem neuen Menü.
Oh.
Und ich habe keinen Plan, was wir da eigentlich kochen, bin ich ganz ehrlich.
Was habt ihr gestern gemacht?
Vorbereitet, bisschen gebrieft, geguckt, was machen wir überhaupt. Das ist ein komplett neues Menü. Letzten Wintereinflüsse, Frühlingseinflüsse. Und ich schreibe das immer. Das ist einfach nur Theorie. Und dann lese ich das, hatten wir Montag ein Meeting, dann habe ich denen das vorgelesen, dass sie da so einen kleinen Einblick haben. Und dann stellen wir uns in die Küche gestern, haben so ein bisschen angefangen. Und heute ist so die ersten Gäste, Bude ist voll und dann kochen wir das erste Mal. Also wir wissen gar nicht, wo die Reise hingeht.
Also kannst du jetzt wirklich gar nicht erzählen, weil das war für mich wirklich ein bisschen wie, wenn ich das jetzt sage, aber wie bei meiner Großmutter, die mir ein Märchen erzählt hat. Ich war einfach so geborgen. Das war so warm, das war so schön. Und dann hat es auch alles noch geschmeckt. Deswegen wäre es so schön, wenn du mal eine Sache wenigstens beschreiben könntest. Also,
ich kann, wir haben ja so eine Art Signature-Dish. Das ist ja die Kartoffel zum Beispiel. Ich kann es mal versuchen, so wiederzubringen.
Ja.
Ich lese, eigentlich bin ich frech. Ist wie so ein Teleprompter. Ich stelle mich ja immer in den Gastraum und lese einfach nur den Teller ab. Das ist wie anderen Text ablesen. Gucke ich einfach auf den Teller und laber einfach runter.
Ja, aber nicht, dass ich denke, da steht jetzt irgendwie auf dem Teller, was er jetzt sagen muss. Nein, da ist das Essen drauf auf diesem Teller. Also stell dir jetzt das Essen vor und erzähl mal, was du erzählst, wenn du dann auf diesen Teller schaust,
okay,
bitte.
Also letzte Kartoffelgericht war ja mit der Annabelle-Kartoffel, glaube ich. Ich glaube, das hattest du auch, bin ich mir ziemlich sicher.
Ich liebe Annabelle und ich liebe Kartoffeln.
Es war die Annabelle-Kartoffel, die haben wir in der Erde gebacken. Also eine Annabelle-Kartoffel ist grundsätzlich erstmal ein bisschen fruchtbetont, grün betont, milder von der Aromatik, saftig, nicht so erdig, torfig, nussig, wie die späteren Sorten das sind. Die haben wir erstmal in der Erde gebacken. Das heißt, wir stecken sie zurück in der Erde. Das klingt erstmal auch ein bisschen absurd. Aber wir stecken sie zurück und backen sie in der Erde quasi, in ihrer Umgebung, wo sie herkommt. Ja, das macht sie einfach erstmal vom Körper viel, vom Charakter her, viel, viel aromatischer. al dente. Wir holen sie raus, lassen sie auskühlen. Wir schälen sie runter, stechen sie rund aus. Wir verwenden quasi nur das Herz, denn das ist wunderschön al dente. Eine al dente Kartoffel hat eine ganz andere Mundbewegung, hat eine ganz andere Struktur, geschmacklich eine ganz andere Ebene, wie eine labbrige Salzkartoffel von der Großmutter daheim, wenn man sich das vorstellt. Also geschmacklich nichts, aber auch Konsistenz, einfach nur so breiig, krisselig irgendwie. Und sie hat dann so einen wunderschönen Biss. So, man geht mit den Zähnen rein, es schneidet richtig, es bleibt kleben, so einfach wunderschön. Und dazu hatten wir eine Aioli auf Basis von Bärlauch, war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und hier nehmen wir einfach Knoblauch. Wir kochen ihn mehrfach aus, das kann bis zu 12, 13 Mal dauern, immer wieder in einer Hafermilch ausgekocht, kalt angesetzt, sodass wir all das Scharfe entziehen, aber auch das Unangenehme, was den schlechten Atem ausmacht, das entziehen wir. Am Ende hat man nur noch süß behaftete Knoblauchnuance über. Und das montieren wir auf, also wir mixen das auf mit einem zarten Bärlauchöl, also die jungen Triebe des Bärlauchs, den wir tatsächlich aus Bad Vilbel immer beziehen jedes Jahr. Nehmen wir die ganz jungen Triebe, die ersten zwei Wochen nehmen wir nur in Anspruch, machen daraus ein Öl, emulgieren das und dann hat man eine Aioli. So simpel ist es. Zwei Produkte, mehr haben wir nicht verwendet. Obendrauf hatten wir die rohe Kartoffel, also die Annabelle ganz dünn gehobelt, ausgestanzt in so Blättchenform war das tatsächlich, ja. Blättchenform ausgestanzt und dann kurz durch warmes Wasser gezogen, um die Stärke zu entziehen, aber auch das gefürchtete Solanin, wo die Menschen immer Angst haben, sie müssen sterben, wenn sie Solanin essen. Solanin ist eigentlich ein Stöffchen, was mit UV-Lichteinstrahlung entsteht. Das sind diese grünen Fleckchen bzw. Triebe, die da kommen. Ist ein Gift, ein Toxin, was aber nicht der Rede wert ist. Man kann es eh nicht zerstören, man kann es nur entziehen und das mit sehr viel Wasser und das haben wir getan. Eine rohe Kartoffel ist ziemlich spannend, denn sie hat noch diesen Biss, diesen Crisp, sage ich immer, und eine ganz andere Geschmacksgebung. Ist ziemlich spannend, hat wahrscheinlich noch nie jemand gegessen, deswegen finden wir diesen Aspekt von der rohen Kartoffel ganz, ganz lustig. Und da drauf gab es dann noch ein paar Bärlauchkapern, das heißt die Knospen nach der Blüte, die haben wir fermentiert, die gab es noch oben drauf, die kommen mal am Ende der Saison. Dazu gab es eine Soße und die Soße haben wir tatsächlich nur aus der Schale gewonnen. Die Schale rösten wir sehr, sehr streng, so karamellisieren das, wir verbrennen sie schon fast, das macht es sehr, sehr intensiv. Und dann machen wir einen Gemüsefond, schmeißen die Schale da rein, ziehen es aus wie eine Art Tee, so 10, 20 Minuten, lassen wir es ziehen, passieren das Ganze, reduzieren es von 10 Liter auf, ja, ich sag mal 200, 300 Milliliter. Also reine Reduktion von dem Sud der Schale am Ende des Tages. Sehr, sehr üppig, sehr, sehr schmelzig, pappig am Gaumen, sehr, sehr leicht herb, aber diese wunderschöne kartoffelige Aromatik. Da drin hatten wir noch ein Öl, das war vom Eichenlaub. Da sind wir tatsächlich im Herbst losgegangen und haben das Eichenlaub gesammelt. Denn auch da ist wieder dieser Kindheitsaspekt drin. Ich hatte das Privileg, ich komme aus einem Dorf, 1000, 2000 Einwohner Dorf. Und wenn man durch den Wald spazieren geht, gerade im Herbst, gibt ja nichts Eleganteres an Düften auf diesem Planeten, finde ich, wie diesen Waldduft. Und dieses torfige, modrige, dieses feuchte, ist ja wunderschön eigentlich. Und da haben wir gedacht, okay, wie kriegen wir diesen Duft in ein Gericht? Und für mich liegt es sehr nah bei, so einen Duft mit einer Kartoffel zu kombinieren. Denn du hast auch dieses erdige, torfige, nussige in der Kartoffel. Und dann gehen wir los und suchen das. Und dann haben wir halt so eine Handvoll Laub genommen und das riecht halt unfassbar schön. Und umso tiefer man gräbt, umso intensiver wird's. Das haben wir gewaschen und dann haben wir es nochmal fermentiert. Das macht nochmal was Üppigeres daraus. Und dann wird es einfach nur abgetropft und in Öl konfiert. Und das Öl schmeckt dann tatsächlich, wie der Wald riecht. Und das hatten wir unten drin. Und dazu gab es dann, glaube ich, noch einen kleinen Snack. Das war ein Chip vom Kartoffelsaft. Da haben wir die Kartoffeln einfach nur entsaftet. Und den Saft haben wir dann gedämpft. Auch das klingt ein bisschen komisch. Saft dämpfen. Aber das Interessante ist, die Stärke in diesem Saft emulgiert mit dem Wasser. Denn die Stärke ab einer gewissen Temperatur, die aktiviert sich. Und dann hat man ein sehr weiches Gelee-Kissen, ein dickes. Und das stanzen wir aus, trocknen das über Nacht. Und am nächsten Tag wird es frittiert. Und dann hat man einen Chip vom Kartoffelsaft. So lächerlich das auch klingt, aber es ist ziemlich cool. Es ist so crunchy, crispy, fluffy in einem. Und das gab es dann noch dazu.
Ja, und das war Ein Gang von den vielen. Und das erklärst du genauso. Jetzt hast du ein bisschen ausführlicher erzählt als da. Ich meine, du musst ja diese ganzen Etagen auch ablaufen. Aber es war wirklich, es ist einfach unglaublich. Und vielleicht, was auch noch so wichtig ist bei dir, du verwendest alles, ne?
Genau. Also ich konzentriere mich auf ein Produkt.
Mhm.
Oft auch aus der Not heraus, gerade in Wintermonaten, wo einfach die Produktpalette nicht so groß ist. Und dann gucke ich halt, was, okay, jetzt habe ich nur eine Kartoffel, was mache ich damit? So, Lust habe ich da nicht wirklich drauf, ne? Aber ich habe keine andere Wahl. Und ich muss halt irgendwie 12, 13, 14 Gänge da servieren. Auch im Winter, weil die Leute ja einen gewissen Preis zahlen und eine Erwartung haben. Wie mache ich das interessant? Und dann nehme ich halt die Kartoffeln und überlege, was kann man denn da alles draus machen? Ne? Was hat die Schale für eine Eigenschaft? Was hat der Saft für eine Eigenschaft? Wie verhält sie sich roh? Wie bereite ich sie zu? Also dämpfe ich sie, brate ich sie, räuchere ich sie, trockne ich sie, reife ich sie, grille ich sie, koche ich sie in der Erde, koche ich sie im Wasser, koche ich sie in der Glut.
Sag mal, wo hast denn du dein Wissen her?
Learning by doing.
Wo bist denn du? Du bist aufgewachsen wo?
Im Wesekim, Kreis Borken, holländische Grenze,
und,
Nordrhein-Westfalen.
Und hattest du da Kontakt mit Küche schon? Oder nee. Wann also hast du die Idee überhaupt gehabt zu kochen?
Ich habe mit 16, ich wusste, Karriere in der Schule mache ich nicht mehr. Auch nicht im Studium oder sonst irgendwo. Ich war einfach viel zu faul. Ich habe schon sehr früh über Sinn nachgedacht und ich wusste, dass ich in meinem Leben niemals die Wurzelrechnung benutzen muss. Wusste ich einfach. Und auch hier binomische Formeln und der ganze Hickhack. Ich habe es nicht verstanden und ich wollte es auch nicht verstehen, weil ich wusste, ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht für das, was ich mache. Ich wusste ganz klar, ich will einen handwerklichen Beruf machen, weil ich die Idee hinter Handwerk schon immer interessant fand. Zukunftsweisend. Also da muss man kein Genie für sein, um zu wissen, dass Handwerk immer gebraucht wird. Und für mich war ganz klar, entweder Tischler, Schreiner, Koch oder Gärtner. Fand ich alles geil, fand ich alles interessant. Aus Rohmaterial was schaffen. Und ich finde es immer noch so mit eins der elegantesten Sachen zu einem Tischler, so Hinterhoftischler. Gehst in eine Garage, gibst ihm ein Stückchen Holz, sagst du hier, das ist hier eine 400 Jahre alte Ulme, mach mir was daraus. Und dann kommst du Monate später, kommst da hin und der hat dir ein Nachtschränkchen daraus gemacht. Oh mein Gott, da kommen mir fast Tränen in den Augen. Mit einem Schublädchen, Scharnierchen. Es gibt ja nichts Schöneres, wie aus einem dreckigen Stück Holz, was modrig ist, was kaputt ist, was oder aus dem Stein, whatever.
Naja, das machst du ja auch, wenn du deinen Eichenlaub absolut, im Herbst
absolut.
Nimmst.
Und
ja,
ich finde es schön, weil das auch eine Geschichte erzählt.
Absolut. Und du hast gesagt, das war für dich immer so wichtig, der Sinn hinter dem Ganzen.
Mhm.
Und bei dir kommt mir so diese Begrifflichkeit einmal der Sinn des Lebens, aber auch die Sinnlichkeit.
Mhm.
Und das ist die Sinnlichkeit beim Essen, die war für mich grandios, die zu spüren.
Mhm.
Und ich glaube, du hast eine gute Entscheidung damit getroffen, dass du dich wirklich fürs Kochen entschieden hast. Aber trotzdem weiß ich immer noch nicht genau, wo du dein ganzes Wissen her hast. Du benutzt Permakultur, ist richtig. Mhm. Wo hast du die Sachen her?
Bad Homburg. Also
ja.
Braumannswiesen.
Ich weiß.
Mhm. Gestüt oben.
Ja.
Und aber auch das viele Zufälle halt, ne? Klar habe ich mit 16 nicht darüber nachgedacht, okay, ich werde irgendwann mal Sternekoch und werde irgendwann mal vegan kochen. Ganz im Gegenteil. Das sind, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber ich weiß nicht, vielleicht Schicksal oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe nie wirklich was für etwas getan und ich habe mich eigentlich immer nur gegen Dinge entschieden.
Ja, aber in dem Moment, wo du dich gegen Dinge entscheidest, entscheidest du dich auch automatisch für Dinge.
Absolut, absolut. Mhm. Das heißt, die Wege werden weniger.
Ja.
Und man wird von selbst geleitet, kann man schon sagen. Ich habe damals mit 16 angefangen, Wirtshausbude, Schnitzelchen, Bratkartoffeln, Gemüse glasiert, that's it. Ich habe nicht wirklich viel gelernt. Bin dann, weil ich Bock auf Ausland hatte, bin ich nach Wien mit 18. Bin zwei Jahre später nach Sydney, habe dort gekocht, bin dann anschließend danach nach Neuseeland. Habe eigentlich schon hart gearbeitet, aber habe halt irgendwo coole Orte gesehen und habe irgendwo doch mein Leben genossen, trotz einem, ich muss auf die Wortwahl achten, trotz, wie sage ich das, adrett, eines schweren Berufes. weil jeder weiß, Kochen ist, oder als ein Koch hat es nicht leicht. Und ich wusste aber auch, mit Anfang 20 sind es die härtesten Jahre auf dem Weg irgendwann zum Küchenchef.
Darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Ich bin jetzt 35.
Ganz schön jung noch.
Cool. Ich fühle mich schon Ende 60 tatsächlich. Ja. Also Körper macht nicht mehr mit.
Ja.
Knochen, die Bänder, die Bänder in den Knien. Oh,
ja. Da kann man ja vielleicht ein bisschen nachhelfen, dass es dir besser geht. Ja.
Nee, ja. Und man hat sich ja, ich habe in meinem Leben vier Bewerbungen geschrieben, ernstzunehmende Bewerbungen, die alle abgelehnt wurden. Ich habe mich bei Tim Raue beworben, ich habe mich bei Sebastian Frank beworben. Ich habe mich bei im Rutz damals noch, Marco Müller habe ich mich beworben und habe überall eine Ablehnung bekommen.
Sehr froh.
Und das ist halt krass, weil, und ich habe eine echt geile Bewerbung geschickt, ne? Ich habe hier so einen Teller gebastelt, so eine Art Flipchart mit Düften. Ich habe meine Lieblingsdüfte gesammelt in der Natur, habe die in so Teebeutelchen reingebastelt, habe die dazwischen gemacht. Das war so eine Bewerbung zum Aufschieben, ne? In Tellerform, super cool, in so einem Karton, eingebettet in so Luftpolsterfolie und so weiter. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, weil ich dachte, ey, sowas können die nicht ablehnen. Das können die nicht ablehnen, die müssen mich einladen. So kreativ, wie das war. Aber ich wurde abgelehnt. Und dann bin ich da, habe ich da rumgetümpelt in irgendwelchen Restaurants in Frankfurt. Nicht der Rede wert. Gab es so eine Phase, wo Feiern im Vordergrund war. Dann habe ich meine Jugend zurückgeholt, die ich nicht hatte, weil ich immer gearbeitet habe. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, okay, dann hatte ich zwei schwere Motorradunfälle. Da war ich so ein bisschen so rowdy-mäßig unterwegs. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kam meine Mom ins Krankenhaus, da war ich in der Uniklinik und hat gesagt, Ricky, wenn du noch einmal auf den Bock steigst, dann verprügel ich dich, wenn du weich. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fahre ich jetzt nicht mehr Motorrad und jetzt nehme ich mal meine Karriere in Vordergrund.
Ach, deiner Mama mal, schöne Grüße. hätte ich genauso gemacht.
Ja, nee, es war schon knackig. Boah. Und deswegen habe ich mich eher auf die Karriere konzentriert. Und
wann hast du Seven Swans übernommen? 18 oder
18,
so?
Ja. 2018.
Und am Anfang war es doch ziemlich, ziemlich hart, ne?
Holprig, würde ich sagen, ja.
Bisschen holprig.
Ja.
Ja. Es war richtig heftig. Ich wollte den nicht zwischendrin auch mal zumachen.
Ja. Lief nicht. Das war,
ja. Sag mal.
Zum Tode verurteilt, tatsächlich.
Bist du Veganer eigentlich?
Überwiegend, ja.
Okay.
Ich würde mich aus Respekt den richtigen Veganen gegenüber niemals als vegan äußern. Denn ich gehe einmal im Jahr essen und dann esse ich alles beim Kollegen. Weil okay. Ich würde niemals einen Kollegen in die Ecke drängen und sagen, du kochst jetzt für einen veganen Stern, koch vegan. Weil das Punkt 1 kann er es nicht, Punkt 2 verstehe ich sein Essen dann nicht.
Ja.
Ein Koch hat sich Gedanken gemacht über ein Menü.
Ja.
Und wenn ich irgendwo hingehe und ihn auffordere, für mich vegan zu kochen, weiß ich, wie es abläuft in der Küche. Da werden alle Schubladen aufgezogen, alles an pflanzenbasiertes Produkt wird in eine Pfanne geschmissen und gut ist. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil er sich was anderes... Und ich möchte seine Handschrift lesen. Das kann ich nicht, indem er irgendwas zusammenwürfelt. Und deswegen ist es eher ein beruflicher Aspekt, dass ich dass ich Fisch und Fleisch esse, reduziert, aber Rest des Jahres vegan.
Was war denn der Grund, weshalb du dich für ein veganes Restaurant entschieden hast?
Plausibel.
Plausibel.
Plausibel, zukunftsweisend, Zahn der Zeit, vorausschauend, das, was ich schon immer eigentlich gemacht habe, vorausdenken. Und für mich war es klipp und klar, dass ich wusste nicht, dass es funktioniert. Ich meine, hat's ja auch nicht mit vegetarisch, bin ich ganz ehrlich. Wir hatten samstags Abende, wo wir drei Gäste da sitzen hatten. Und deswegen hat der damalige Investor auch gesagt, wir schließen Ende des Jahres. Ich hab keinen Bock
mehr. Was war denn der Umbruch oder wodurch hat der stattgefunden? Also es ist so verrückt,
Ahnung.
Ich kann mich noch dran erinnern. Ich wusste, dass ihr zumachen müsst. Mhm. Also irgendwie zum Ende eines Jahres.
21, ja.
Ende 21. Und dann habe ich mitgekriegt, dass ihr wieder da wart. Und dann habe ich aber auch sofort mitbekommen, dass ihr extremst gebucht bzw. ausgebucht wart. Das ist ja, da ist ja schon so irgendwie ein Umdenken, ein Wunder oder irgendwas passiert. Oder hast du in dem Moment dich dann wirklich für ganz klar die vegane Küche entschieden oder war das?
Es sind viele Aspekte. Man sieht immer in einem Restaurant die Spitze vom Eisberg. Es ist unfassbar viel Arbeit, vor allem wenn man alles alleine macht. Vom Büro bis Service bis operative Interaktion am Gast, Reservierungssystem, E-Mail-Verkehr, Social Media, Content. Habe ich alles selber gemacht. Alles. Es ist einerseits gut, du hast Kontrolle, du weißt, was du machst, du kannst es leiten, du hast es im Griff. Und es war ein Jahr, wo ich echt kurz vorm Hops war. Also, bin ich ganz ehrlich. Also, ich glaube, ich war dreimal über dem Burnout drüber. Aber ich wusste, dass es notwendig ist. Und ich glaube, dass das am Ende dazu geführt hat. Also,
wann habt ihr denn wieder aufgemacht nach Corona?
Boah.
Weißt du es noch?
Wann war Corona vorbei? Das war früher, ne? Früher 22, oder?
Ja, 22, glaube ich, irgendwie.
Dann
haben wir 24, super gut. Als ich bei dir war, oder wir bei dir waren, habe ich mir eigentlich nur gedacht, ey, diesen Typen, den hättest du super gerne jeden Tag, von morgens bis abends bei dir, damit er für dich kocht. Wobei ich dann auch überlegt habe, dann wird's auch was zu was Normalem. Und ich weiß nicht, ob diese Qualität wirklich zu was Normalem werden kann. Aber meine Frage ist eine ganz andere. Kann man das lernen, so wie du kochst?
Ich hab's halt auch nicht gelernt. Ich bin kein Fan, sag ich auch immer gerne, ich bin kein Fan von Kochbüchern. Deswegen, weil du auch am Anfang gefragt hattest, ob ich ein Buch hab. Ich hasse Kochbücher über alles. Und ich verstehe sie nicht. Ich besitze keins. Ich habe welche geschenkt bekommen, die gebe ich weiter. Wenn ich als Koch, ich glaube als Endverbraucher ist eine andere Sache, aber wenn ich als Koch in ein Kochbuch schaue, dann die Leute da draußen reden immer von Inspiration. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Inspiration liegt so nah am Kopieren dran, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Und ich nehme in einem Kochbuch, das blätter ich durch, vielleicht unbewusst, ja, und nehme Anekdoten wahr, die ich dann reproduziere in meiner Küche. Das heißt, ich kopiere jemanden. Und das ist ein ganz, ganz fatales Ding. Um eine eigene Handschrift zu generieren in deiner Küche oder in deinem Handwerk, was du tust, musst du in dir suchen und nicht in Büchern von jemand anders oder in Social Media swipen den ganzen Tag. Das ist kompletter Schwachsinn. Da vertun sich die Leute, die junge Generation. Die denken, die inspirieren sich bei anderen Menschen. Aber eigentlich kopieren sie viele Menschen und machen ihr eigenes Ding daraus. Ihr eigenes Ding, was es aber nicht ist. Und ich glaube, das war auch der Schlüssel zum Erfolg. Sich auf sich selbst hören, sein eigenes Ding machen und nicht das, was könnte denn allen gefallen. Das habe ich nicht gemacht. Ey, wir waren vegetarisch kurz vorm Hops. Und dann der damalige Investor, mein Geschäftspartner jetzt, der hat gesagt, Ricky, wenn du morgen vegan kochst, kommt keine Sau mehr. Überleg's dir. Und da habe ich gesagt, doch, wir müssen es machen. Vertrau mir, wir kriegen das hin. Und ich habe es gemacht. Und es hat funktioniert. Klar, was war komplettes Gambling. So blauäugig würde ich wahrscheinlich nie wieder dran gehen. Ich bin jetzt in einer gewissen Reife, wo ich nicht mehr so riskant ins Leben gehe. Aber damals, vor ein paar Jahren, habe ich gesagt, wir machen es einfach, fuck it. Wir hatten auch nichts zu verlieren, bin ich ganz ehrlich. Wir hatten keine Gäste, so, dann wurden es halt zwei weniger, dann ist ja Bums. Wir haben es einfach gemacht und am Ende des Tages hat es funktioniert, aber es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Aber ich finde, du kannst immer mit dem Strom schwimmen, aber du kristallisierst dich nicht raus. Und das sehe ich gerade in der deutschen Kulinarik sehr stark. So, du kriegst überall dein Copy-Paste auf den Teller. Gerade im Sternebereich, weil du weißt, wenn du morgen jetzt irgendwo essen gehst, kann ich dir zu 80% sagen, was dich erwartet. Egal, wo du hingehst, obwohl ich da noch nie essen war. Ich weiß, welche Produkte auf den Teller kommen. Ich weiß, was für, ne, wie der Umgang da ist. Es ist immer gleich. Deswegen habe ich gesagt, will ich nicht. Ich will was komplett Eigenes. Ich will etwas machen, was es in Deutschland nicht gibt. Ganz wichtig. Und da fängt es am Gast schon an. dass wir plump sind, dass wir labern, dass wir ein Schlückchen mittrinken, dass wir einen Scherz machen. Oh mein Gott, die machen Scherz in einem Sterne-Restaurant. Sind die irre, ja? Es gibt keine Tischdecken. Ach du Scheiße, dann ohne Gewürze. Also komplett.
Die sehen nur noch so aus, wie du aussiehst, ja?
Ja, ja. Einfach alle Regeln brechen. Und ich glaube auch, dass das unfassbar schwierig ist für einen Tester, das zu werden. Weil die kommen rein und denken, die sind im Irrenhaus, wenn die bei uns kommen. Aber dann ist es lustig zu sehen, das Essen ist aber auf krassem Niveau. So, du kannst gut essen in einem Irrenhaus. Und das finde ich eine geile Sache. Und das ist irgendwo schon so ein bisschen polarisieren und auch irgendwo so gerade den Sternefresser, wenn ich das so sagen darf, verarschen. So, die kommen in ein eigentlich ein besseren Wirtshaus, also visuell, aber kriegen dann Sterneessen. Und das finde ich geil. Und aber das ist genau das, was die junge Generation möchte. Die möchte locker, spaßig, laut sitzen, aber cool denieren. Und deswegen sieht man es an unserem Klientel. Also Durchschnitt ist Mitte 20 bis Mitte 30. Und das kann kein Sterne-Restaurant von sich behaupten. Und das ist der Schlüssel.
Ja, das ist schon,
und auch das,
schon eine Leistung.
Und auch das ist für mich einfach nur plausibel, zu gucken, was ist die neue Generation Sterneesser. Wir müssen schauen. Und jetzt beklagen sich alle, keine Gäste, Gastronomie vom Hops. Nein, ihr müsst euch weiterentwickeln. Weg mit den Tischdecken, interessiert keine Sau mehr. Silberbesteck, 50 Gläser auf dem Tisch, wer will das?
Du hast doch dein eigenes Geschirr, ne?
Ja, tatsächlich.
Ja, weil, tatsächlich. Warum?
Rundes Paket. Storytelling, visueller Eindruck, persönliche Note. Der Unperfektionismus in diesem gesamten Projekt. Ein Teller, kann ich dir kurz erzählen, also wie ich einen Teller sehe. Viele denken, es ist einfach nur eine Plattform für etwas. Sehe ich ganz anders. Ich sehe das als Bühne. Und eine Bühne, wie sie variieren kann, kennt man von Konzerten. Man kann sehr viel mit Visuellem erreichen. Und wenn ich jetzt einfach nur einen weißen Teller nehme, wie der in 50 anderen Restaurants auszusehen ist, ist das ja eine sterile Bühne. Wenn ich jetzt aber hingehe, vom farblichen Aspekt mal abgesehen, mit Haptik arbeite, mit Form arbeite, Unperfektheit, dieses Unförmige, jeder Teller ist ein Unikat, unterscheidet sich so, da fühlt sich der Gast schon, ich bin was Besonderes, ich habe einen anderen Teller wie der andere, ne? Das erstmal. Ein Gast greift einen Teller an, es kann rau sein, Kindheitserinnerungen wie früher an der Tafel, wenn man vorne stand und irgendwas gemalt hat, da hat man ja auch diese raue Oberfläche, Stein, man im Sandkasten gespielt hat, die Sandige, es ist alles Wohlgefühl, die unterschwellig wahrgenommen wird. Rein visuell, ohne es anzufassen, ist es ein Teller, aber sobald ich es anfasse, guck mal, das ist hier Stein. Ja. Und ich habe alles, in jedem Teller ist immer auch etwas aus der Region. Ich habe zum Beispiel da so ein sieht aus wie so ein Maulwurfshügel, so ein Teller. Da haben wir von unserem Feld einfach die Erde mit reingearbeitet und geguckt, was passiert. Und dann ist es so unförmig geworden und sieht aus wie so Maulwurfshügel. Und da machen wir auch dann Dinge rein, die halt aus der Erde kommen. So, das heißt, du hast halt ein rundes Gericht. Das ist nicht nur, dass das Gericht Sinn macht, also auch von der Erzählung her, sondern es ist auch auf der Erde serviert worden, wo das Gemüse herkommt. Das ist ja verrückt. Ne? Und so passiert es halt. Also es hört nicht beim Gericht auf, sondern es geht weiter auch beim Geschirr, Geruch, beim Stuhl, wie weich sitze ich, Farbe, Helligkeit. Eine Farbe macht so viel aus von einem Geschirr. Wenn ich dein Lieblingsgericht, also ohne deiner Mutter nachtreten zu wollen, kann ich es besser kochen, aber auf einer Signalfarbe servieren und es schmeckt dir nicht. Wenn ich es aber auf deiner Lieblingsfarbe serviere oder auf einer neutralen Farbe, ist es das beste Gericht deines Lebens. Aber wenn ich es auf einem roten Teller serviere, wirst du sagen, boah, das ist niemals besser. Aber ich kann das ein und dasselbe Gericht auf einer anderen Farbe servieren und es schmeckt anders. Das ist verrückt, das ist bewiesen, das ist so. Das Hirn spielt eine ganz große Rolle bei Geschmack, Gerüchen.
Definitiv, glaube ich auch.
Ja, ist so.
Also was ganz sicher ist, ist, dass deine Küche eine einzigartige Küche ist. Und ob ich da jemals irgendwie was lernen kann oder mitnehmen kann, wenn ich das nächste Mal da bin, um das nachzukochen, das weiß ich nicht, weil es ist wirklich so speziell, aber es ist einfach ein Erlebnis. Es ist wirklich ein Erlebnis, bei dir zu sein. Apropos Erlebnis. Wir haben hier eine Kiste, Ricky, und ich würde gerne, dass du da mal reinguckst. Da sind drei Sachen drin, die haben was mit dir zu tun. Und vielleicht kannst du mal was dazu sagen. Ja, einfach. Hier, schau mal.
Ich will aber gut vorbereitet sein.
Ja. Da bin ich auch gespannt. Mach sie auf.
Ist ein Cheeseburger drin, oder?
Nee.
Aha. Darf ich das aufmachen?
Ja, also, klar, dafür ist es da. Mach einfach die Büroklammern weg. Hm? Ja.
Okay, spannend. Das ist schon wieder erschreckend eigentlich.
Warum? Weil man das weiß.
Dass ich so viel von mir preisgebe.
Ja.
Da frage ich mich gerade,
aber so viel gibt's gar nicht von dir. Ja,
also das
damit
kann nur aus einer Dokumentation kommen.
Ja, was ist es denn?
Also, das ist ein Bild von einem Riff.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir. Ich war schon an sehr vielen Orten auf diesem Planeten, wo ich tauchen durfte. Und ich bin einfach so unfassbar verliebt in diese Natur. Voller Demut ihr gegenüber.
Ja,
diese Schönheit, gerade unter Wasser und dieses Unentdeckte, fand ich schon immer spannend. Ich habe ganz große Angst vor tiefem Wasser. Aber sobald ich was sehen kann, geht es mir gut. Und Schnorcheln geht auch. ich habe irgendwann, es war mal schon mal ein großer Traum. Ich habe zwei Träume gehabt als kleiner Junge. Es war einmal eine elektrische Eisenbahn, die habe ich nie bekommen. Die habe ich mir jetzt in... Das ist voll peinlich, wenn ich das sage.
Hast du sie jetzt?
Habe ich mir jetzt geholt. Ich habe einmal damit gespielt. Es ging mir einfach nur ums Haben. Und ich eine McDonald's-Spielküche wollte ich früher damals auch immer haben. Oder so eine Poststelle, fand ich auch mal ziemlich geil. Habe ich nie gekriegt. Immer meine Nachbarnkinder hatten das. Am Ende, ich habe auch irgendwann dann verstanden, wenn du jemanden hast, der es hat, ist genauso wertvoll. Weil wenn man es hat, spielt man da einmal mit und dann ist das eh in der Ecke. Das hat Vater schon immer gesagt früher, aber ich habe immer gesagt, nee, wenn ich es hab, dann spiele ich ja jeden Tag mit. Also das ist ja kompletter Quatsch. Auf jeden Fall, die McDonald's-Spielküche, die Poststelle, elektrische Eisenbahn waren so meine Topics, meine Dinge, die ich immer erreichen wollte. Und Aquarium. Und Aquarium wollte
Hast
ich auch
mal.
Hast
du eins?
Salzwasser-Aquarium.
Hast du?
Tatsächlich.
Oh.
Und weil ich die Faszination... Korallen liebe ich über alles. Ich finde es so unfassbar spannend. So dieser Fischaspekt, der hat mich nie so getriggert. Finde ich auch eher so Tierquälerei, ganz ehrlich. Fische in so einem kleinen Kästchen zu halten. Mir ging es immer um die Korallen. Korallen, Lebewesen, unfassbar geil. Produkt, also das ist ja eine Koralle. Also können wir jetzt stundenlang drüber reden. Es sind ja jede kleine Polype ist ja eine Koralle eigentlich, ja. Und das ist eine Koralle hat ja auch keine Wurzel, sondern es ist ein Stein. Es gibt Steine, es gibt Weichkorallen. Unfassbar spannend. Also jetzt, wenn ich hier so drauf gehe, ist alles Steinkorallen. Aber dieses Farbenspektrum ist unfassbar interessant. Und sich
dann machen
über
wir, ja.
Wasserwerte und so weiter. Ja. Das ist unfassbar spannend. Deswegen
also
hab
dann
ich
machen wir lieber nochmal einen neuen Podcast.
Ja, bitte.
Nee,
auf jeden
Thema.
Fall. Deswegen, okay. Ich habe gedacht, ja, du wüsstest das, dass ich ein Aquarium habe.
Nee, dass du ein Aquarium hast, nicht, aber dass du ein Fan davon bist.
Aber wie kommst du da drauf?
Kann man nachlesen.
Ist so?
Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo. Ja.
Das, nee, weil ich habe ein Korallen-Aquarium,
ja,
tatsächlich. Ja,
perfekt. Dann, was
schön
ist noch drin?
Ein grüner Apfel, verstehe ich nicht.
Ein grüner Apfel. Also grün.
Für die Hoffnung ist?
Nein, eigentlich nicht.
Oder
aber eigentlich, Apfel, was machst du mit einem Apfel? Ich glaube, du machst schon mit einem Apfel. Machst du ein Gericht aus einem Apfel?
Ja.
Ja, natürlich nicht den grünen.
Ich verarbeite viele Produkte, die ich aber selber nicht mag.
Ah, du magst keine Äpfel?
Mein Gaumen fing an zu jucken, wenn ich da jetzt reinbeißen würde.
Bei dem ja, aber hast du auch mal eine alte Sorte probiert, eine richtig alte? Und?
Ja, es kommt drauf an, aber ich habe da Angst vor.
Angst vor?
Äpfel und ich
stell mich da mal neben dich, wenn du mal einen probierst.
Diese Eindimensionalität eines Apfels geschmacklich, die langweilt mich zu Tode.
Ah.
Man beißt rein, es ist immer dasselbe. Es ist viel zu viel. Wenn der Apfel jetzt zur Hälfte reduziert wäre von der Größe, wäre er vertretbar. Aber einen Apfel in der Größe zu verzehren, ich würde einschlafen beim Essen wahrscheinlich. Das ist unfassbar. Deswegen okay. Interessiert mich dieses Produkt nicht.
Dann tu es wieder
aber,
rein.
Ich ja. weiß aber, es ist sehr gesund und sehr ja. gut. Wegen Doktor und so. Bitte da draußen an alle. Jeden Tag ein Apfel, bitte. Und ein Football.
Ja.
Ich habe tatsächlich in Österreich in der zweiten Liga gespielt.
Was, mach ich dich gut?
Das klingt voll krass, aber es ist voll schlecht.
Wirklich die schlecht?
Die haben nur so wenig Mannschaften, also die können nur zwei Ligen füllen. Also das
okay.
So, aber bei den Vienna Knights habe ich
also,
gespielt.
Also ja. haben wir jetzt, also bis auf den Apfel, die beiden anderen Sachen sind cool?
Nein, der Apfel
cool.
Ist auch cool. Es war mal ein Dessert. Da hatten wir den komplett ausgehöhlt und hatten ihn gefüllt mit einem Sorbet und einem Espuma. Und also ein Apfel ist ein wunderschönes Produkt. Ich koche da sehr gerne mit tatsächlich. Kann man sehr viel mit machen. Aber ich muss ihn ja nicht essen. Ich kann ihn ja kochen.
Ja, eben. Du kannst ihn ja gestalten. Du kannst ja dein Künstler sein, kannst du da ja auch austoben.
Absolut.
Und das tust du ja auch.
Dann ich habe noch eine schöne Geschichte zum Apfel.
Ja.
Aber auch eine kleine Kindheitserinnerung. Und zwar so einer der schlimmsten Erfahrungen, die ich gemacht habe als kleiner Bub, in eine Apfelblüte zu beißen. Und eine Apfelblüte ist somit das pelzigste und herbste an Blüten, was wir draußen haben. Also wenn jetzt die wachsen jetzt überall.
Ja,
wenn du mal eine
definitiv.
Nimmst und nochmal drauf rumkaust, richtig, dann schmeckt es irgendwie zwei Stunden nichts anderes wie so Sandpapier im Mund und bitter.
Ich frage mich, warum ich das noch nie gemacht habe. Ich beiß ja auf vielem draußen.
Ja, aber macht auch nicht viel
spannend.
Sinn. Macht doch nicht viel Sinn.
Ja.
Und wo ich mich jetzt so viel mit der Botanik auseinandergesetzt habe, weiß ich halt, dass man herbe Noten durch Fermentieren oder Einlegen halt beiseite schieben kann oder entziehen kann. Und dann kommt dieser fruchtige Aspekt durch. Und die Apfelblüte ist so das, was ich bis jetzt so alles entdeckt habe in der Blütenwelt, ist somit die einzige Blüte durch lange Reifung, und da haben wir jetzt welche bei 2 Jahren, sie tatsächlich am Ende so wie die Frucht schmeckt.
Unglaublich.
Also man beißt auf der Blüte rum und es schmeckt wie der Apfel, der am Ende bei rumkommt. Das ist ziemlich verrückt. Und bei Kirschen oder so oder bei Mirabellen, du hast immer dieses Marzipan-Aromatische mit drin, was ja. weniger mit dem Produkt am Ende zu tun hat. Und beim Apfel ist tatsächlich seine Filigranität ein fruchtiger Aspekt. Dieses juicy, süße Säure-Ding, was da am Ende bei rumkommt.
Das gibt's dann demnächst auf einem Teller von dir, diese Blüte?
Haben wir jetzt schon tatsächlich. Die
schon?
Apfelblüte ist schon auf der Karte.
Boah. Ja.
Schon ziemlich cool. Habe ich gespielt. Musste ja irgendwas sportlich machen.
Also machst du eigentlich Sport noch?
Keine Zeit.
Okay. Lass uns gerade mal noch ein bisschen zum Ricky kommen.
Mhm.
Koch zu sein ist sehr zeitaufwendig.
Ja.
Hast du ein Privatleben?
Ich denke schon zu viel drüber nach.
Denk
also vermutlich
so
nein. sehr wenig, sehr wenig. Ich hatte ja 2 Wochen Urlaub und ich hatte nicht einen
Tag. Hast du auch keine Freundin?
Doch, ich habe eine Frau. Ich hab,
du hast eine Frau?
Also Freundin. Ich sage immer Frau.
Ja, aber ist ja auch in Ordnung, ist ja wurscht. Ja, also auf jeden Fall.
Wir sind nicht verheiratet. Ich habe eine Freundin und ich habe einen 2,5-jährigen Sohn.
Wie?
Ja.
Wie? Und hast du denn auch Zeit für Freundin und Sohn und halten die das aus?
Frühs, also ich sag mal so, ich habe halt morgens Zeit, wo andere Väter arbeiten sind. Ich habe halt morgens, da sehe ich ihn und bin dann auf der Arbeit und dann andere kommen halt um 18 Uhr nach Hause und sehen das Kind dann auch vielleicht nur 1-2 Stunden so. Eigentlich sehe ich ihn öfters und länger wie andere Väter in anderen Jobs. Also ich finde das.
Aber dann hast du doch ein Privatleben.
Ja, ich wünschte mir, ich würde die Zeit auch wirklich mit ihm nutzen und nicht gedanklich irgendwo anders sein und schweben und mehr am Handy sein, E-Mails, Telefonate und den Kleinen irgendwie am Arm oder irgendwie im Ball, aber irgendwie dann 50% woanders gedanklich. Ist halt krass, so es ist halt unfassbar anspruchsvoll und ich finde es bemerkenswert, wie andere Köche das hinkriegen. Familienleben, Restaurant, also die selbstständig sind, Restaurant, Familienleben, Beziehung, alles auf einem Niveau zu halten. Das ist ein Meisterwerk. Also ich finde es unfassbar.
Also deine Freundin, krass. Frau oder wie auch immer, wer sie jetzt für dich ist, die trägt es. Die trägt absolut. Dich mit, ne?
Absolut. Das ist, die macht 95% der Arbeit.
Mhm.
Und ich komme dann da immer hin nach Hause, habe eigentlich so die glorreiche Zeit, aber das Geplärre zum Beispiel von dem Jungen, muss ich mir nicht reinziehen. Also die hat schon so den Scheißjob, muss man schon sagen, in der Familie.
Und Findet sie das auch so?
Nee, das würde sie niemals sagen, aber ich weiß es. Mhm. Ich weiß es ja, wie es ist. Ich meine, meine Mutter war auch Hausfrau und hatte 4 Kinder am Start. Ich langsam weiß ich, was das für ein Aufriss war. Das ist schon Heavy Metal. Und ich hatte jetzt 2 Wochen Urlaub und ich weiß, wie anstrengend der Junge sein kann mit 2,5. Und das ist halt krass. Und das kriegt man gar nicht so mit. Man geht immer auf die Arbeit. Es ist halt eine andere Arbeit, ne? Es ist halt zu Hause. Ich find's beides gleich hart, ja. Innerlich bist du zerrissen, weil du willst irgendwo, dass der Familie gut geht, also finanziell natürlich, ne? Deswegen gehst du arbeiten. Dann willst du irgendwo so, machst du an deinen freien Tagen alles, was möglich ist, um halt, ne, den Haushalt irgendwo zu schmeißen, selbst wenn es ein nerviger Nagel an der Wand ist, ja, den du seit 3 Wochen vor dich hinschiebst, weil du es einfach nicht packst zeitlich. Das ist komplett krass, wenn man drüber nachdenkt. Aber du schaffst es einfach nicht. Und dann ballerst du alles in deinen freien Tagen da rein, bist super gereizt, aufgeladen, und dann brauchst du nur so eine kleine Nadel, die irgendwo runterfällt, dann drehst du komplett durch. Und das ist voll verrückt irgendwie so. Aber andersrum, bei ihr ist es genauso. Sie hat ja jeden Tag diesen Struggle mit dem Jungen und da wirst du auch immer mürbe. Gerade in dem Alter, ne?
Aber liebst du ihn?
Ja, safe, klar.
Also, wollt ihr noch ein Kind?
Das ist eine schwierige Frage beim 2,5-Jährigen.
Also, naja, da stellt sich ja gerade die Frage, ne? Oft.
Sehr, sehr, sehr schwierig. Also Maria ist jetzt so in der, sie ist noch zu Hause. Sie hat jetzt auch keinen Druck, dass sie arbeiten gehen muss. Ich sage jetzt auch ganz klar, ey, er geht jetzt in der Kita in seinem halben Jahr.
Hat so ein bisschen Zeit
heißt,
für sich
sie
auch.
Sie hat so ein bisschen so ein halbes Leben zurück, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und da habe ich ihr gesagt, mach erst mal das, was jetzt, worauf du verzichtet hast in den letzten Jahren. Also ich mache ihr da keinen Stress, dass sie jetzt hier wieder hier ackern muss. Ne? Ganz im Gegenteil. Sie soll sich die Zeit nehmen, die sie braucht. So, um das so ein bisschen zurückzubekommen. Aber so Urlaub machen wir immer was zusammen. Ich kombiniere das auch oft, dass ich arbeiten gehe, ich ermögliche denen. Wir waren jetzt auf den Malediven zum Beispiel, wo ich dann gearbeitet habe für ein paar Tage, wo die dann da halt Urlaub hatten. Dann kann ich sie mitnehmen, was auch sehr, sehr schön ist. Also die haben schon, ich versuche das immer zu kombinieren. Aber es gibt auch immer noch Tage, wo ich dann weg bin, weil es einfach nur so 1-2 Tage sind, auch an freien Tagen, weil ich es nicht anders hinkriege, aber das auch diese mal Freizeit arbeiten gehen, ist halt super wichtig, auch international, um uns da so ein bisschen zu präsentieren. Ne? Leider.
Du hast ganz häufig deine, also nicht ganz häufig, aber schon häufiger deine Mama erwähnt. Hm. Was ist sie für dich?
Ja, das hat sich tatsächlich so vermehrt, so vom oder hat mehr Bindung bekommen, seitdem ich weiß, was für eine Aufriss das ist, ein Kind zu haben. Und
wie
das weiß
schön.
Man, ich finde, das weiß man erst zu schätzen, wenn man wirklich auch ein Kind hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, sie hatte 4 von den Spinnern, dann denke ich mir so, wie hat die das gemacht? Die muss ja 80 Arme gehabt haben. Und mein Vater war auch immer arbeiten.
Ihr wart zu viert?
Ja.
Oh. Ha.
Zu viert. Das ist richtig, richtig krass. Und mein Vater war arbeiten, der war viel im Ausland, Montage und so weiter, krass, der war echt viel unterwegs. Und meine Mom war immer alleine und hat halt gekocht, die hat halt echt grandios gekocht, so jeden Tag fresh. Wahnsinn.
Hast du was von ihr gelernt, was Kochen anbelangt?
Nee, würde ich sagen nicht, ne?
Nee.
Wie man Salzkartoffeln verkocht oder was?
Nee, weiß er nicht. Hey, was ist denn eigentlich was ist denn dein Lieblingsrezept?
Mein Lieblingsrezept?
Ja, dein Lieblingsrezept.
Das ist schwierig zu beantworten.
Gibt's eins? Also es kann ja auch ein Rezept sein, das mit deiner Kindheit irgendwie zusammenhängt.
Auch die Zeiten sind auch vorbei, weil meine Mutter ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ohne jetzt zu nah zu reden. Aber sie kocht auch nicht mehr viel, auch nicht mehr mit Leidenschaft. Das ist eher so mit Aufriss verbunden. Also wenn ich jetzt Weihnachten nach Hause gehe zum Beispiel, dann gibt's immer die Classic Basic Sachen. So, dann gibt's ja irgendwie Christmas Pudding, ein bisschen Stuffing. Dann gibt's da Sauerbraten, wahrscheinlich rheinischen Sauerbraten mit Rotkraut, Kartoffelklößen, Rosinensoße und sowas tischt die ja nochmal auf. Das wird dann zelebriert und es war so lustig, wo ich dann auf vegan umgestellt habe, kam ich, da hat sie trotzdem das traditionelle Paket gefahren und dann gab's ein kleines Tofuschnitzel für mich. Hat sie ein kleines Tofuschnitzel gemacht. Ricky, ich habe mich vorbereitet. So ein fucking gekauftes, trockenes Ding hat sie da aufgetischt, wo ich gesagt habe, ob die mich verarschen will. Ich komme hier nach Hause, Mama, seit 16, 17 Jahren komme ich nach Hause und will den Sauerbraten essen. Also mach mir gefälligst eine Scheibe Sauerbraten auf den Teller. Und da habe ich das Schnitzel beiseite geschoben. Ich würde meiner Mama, weil sie sich sehr viele Gedanken macht, da habe ich immer gesagt so, Mama, mach dir keinen Kopf, komm, ich esse auch ein Stück von deinem Fleisch. Also ist jetzt nicht so, ne, das ist Tradition und du musst da nicht einen Aufriss machen und einen Tofuschnitzel machen.
Sehr schön.
Nee, das ist schon sehr prägend gewesen, dieses Gericht oder dieses weihnachtliche Zusammenkommen. Aber das ist eher nicht das Essen, sondern das Zusammenkommen, das Drumherum, die Gerüche von dem Kochen. Eher das. Das Essen, das Fleisch hat mich nie interessiert. Ich habe noch nie gekochtes Fleisch oder geschmortes Fleisch gemocht. Eher so ekelhaft. Das ist eher immer die Gerüche des Zusammensitzen. Ich glaube, das überwiegt das Essen an sich, aber es ist sehr prägend gewesen oder ist immer noch.
Also das ist auch was, was ich so vielleicht nochmal zusammenfassend sagen kann. Also wenn ich mir deine Kunst anschaue, deine Kochkunst, dann hat es nämlich ganz viel damit zu tun, tatsächlich in dem Moment zu sein, in dem ich wirklich auch da bin, in dem ich esse, das zu zelebrieren, das zu spüren, das zu riechen, aber auch mit den entsprechenden Menschen zusammen sein. Und das ist auch bei euch wunderschön. Das ist da gibt's nichts aufgesetzt. Das hat so viel Natürlichkeit. Das ist einfach total schön. Und das ist auch das, was ich den Menschen draußen wirklich jedem eigentlich wünsche, dass er wieder zumindest ein bisschen Kultur in sein Zelebrieren der Mahlzeiten, des Essens reinbringt und auch die Wertschätzung. Und ich finde einfach, die Natur bringt so viel Wundervolles hervor. Mhm. Also ich glaube, besser als du es darzustellen, also ich kenne niemanden und ich glaube, du bist da ziemlich einzigartig. Und das ist auch das, was ich so zum Schluss sagen möchte. So wie du mir damals in dem Restaurant aufgefallen bist, dass du sehr einzigartig warst, finde ich das, was ich eben jetzt mit dir habe erleben können, genauso einzigartig. Ich habe am Anfang noch gedacht, meine Güte, ob der überhaupt was erzählen kann oder erzählen will. Ja, weil du warst da so da, bist da so reingekommen. Und du bist einfach, ja, ich finde dich wundervoll. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank
jetzt
für die Einladung.
Jetzt gibt's noch was. Und zwar am Ende dieses Podcasts gibt es immer die Möglichkeiten, dass der Gast und ich, dass wir Rollen tauschen. Das heißt also, wenn du eine Frage an mich haben solltest, dann oder zwei, dann darfst du die gerne jetzt stellen und vielleicht kann ich sie dir beantworten.
Muss es fachbezogen sein?
Nein, jegliche Fragen. Ja.
Wie kochst du zu Hause? Ist es eher, also nimmst du dir Zeit zum Kochen? Kochst du aus dem Handgelenk oder kochst du nach Rezepten?
Nee, ich koche nicht nach Rezepten. Das mochte ich noch nie und das werde ich auch nicht machen wollen. Also es ist ja schon so, dass ich habe ja schon ein paar Kochbücher auch mit veröffentlicht, aber ich war nie derjenige oder diejenige, die die Rezepte gegeben hat, weil ich bin kein Rezeptekocher. Also ich koche gerne, wenn ich Zeit habe und dann gucke ich, was ich da habe, was es frisch gibt und dann versuche ich da was draus zu zaubern. Mir ist es immer so ganz wichtig, dass so eine gewisse Ästhetik da ist beim Kochen. Also es gibt bei mir schon auch, also ich backe zum Beispiel mein Brot selbst, ja. Und Das ist sowas, was ich oft mache für Freunde, wenn die vorbeikommen und vielleicht Hunger haben, dann gibt es ein Stück Sauerteigbrot und dann gucke ich, was ich da habe. Meistens habe ich Avocados da. Ich liebe Avocados. Weiß nicht, was du davon hältst, ist egal, aber ich liebe Avocados, außerdem sind die gesund. Und dann gibt es Avocado auf dem Brot, dann kommt da drauf abgeriebene Zitronenschale, Kalanamak-Salz, weil ich mag schon auch diesen schwefelhaltigen Geruch. Und dann ganz viel, also je nachdem, was es an Kräutern, frischen Kräutern gibt, dann über dieses Brot. Und dann gerne noch irgendwo Wildkräuter, die ich draußen im Garten habe, die hole ich dann und verteile die auf dem Teller. Und dann gibt es jetzt, im Moment gibt es Bärlauchblüten noch dazu, weil die gibt's gerade. Und es gibt auch schon Blutsauerampfer, das finde ich auch ganz schön. Ja, und so sieht dann ein Teller aus und so koche ich auch. Und manchmal, wenn viele Leute da sind, koche ich halt auch für viele Leute. Aber ich bin schon anstrengend, jeden Tag zu kochen. Das habe ich auch ganz lange gemacht, weil wir waren ja immer eine große Familie mit vielen Freunden. Aber ich
immer
liebe
vegan
es schön.
Gekocht damals? Oder kochst du auch mit Fisch und Fleisch für
Nein,
andere?
Überhaupt nicht. Okay. Nee, ich koche vegan.
Und schon immer? Oder wann hast du angefangen?
Also angefangen habe ich vor 33 Jahren damit.
Ach komm.
Das ist schon sehr lange, ja.
Und was war der ausschlaggebende Punkt am Ende?
Du, ich habe einfach ein Buch gelesen. Also der ausschlaggebende Grund war, ich wollte, dass ich als Ärztin den Leuten irgendwas zeigen kann, was sie selbst machen können, um selbst gesund zu bleiben und gesund zu werden. Und das habe ich nicht gelernt. Dann ist mir ein Buch in die Hand gefallen fürs Leben und da stand drin, wie wunderbar Ernährung ist. Und dann habe ich einfach überlegt und habe gedacht, meine Güte, wie kann es sein, dass du das nicht lernst im Studium? Und dann habe ich das ausprobiert bei mir und dann habe ich das sofort an den Patienten ausprobiert und habe gesehen, was Ernährung wirklich macht. Das ist unglaublich. Also ich finde diese unglaubliche Kraft, die Ernährung hat auf unsere Gesundheit, die finde ich, dafür finde ich keine Worte. Und deswegen mache ich das schon seit damals. Wir waren dann irgendwann mal im Süden und dann habe ich ab und zu mal, gab es dann Fisch, aber mir hat es nicht gut getan. Ich habe es auch nicht geschafft. Ich konnte auch keinen Fisch anfassen und keinen Fisch sehen. Und dann dachte ich, völlig, völlig bescheuert, wieso isst du das dann, wenn du es gar nicht sehen kannst? Und das war's dann. Ja, 33 Jahre. Aber ich habe schon zwischendrin auch Milchprodukte gegessen. Aber die haben mir überhaupt nicht gut getan. Und ich glaube wirklich, dass Milchprodukte die ungesündesten Produkte für uns Menschen sind.
Das ist verrückt, ne? Wenn man es, umso mehr man wegnimmt, also wirklich so einen Cut macht und das dann lange durchzieht, merkt man erst, ich vertrage auch sehr vieles nicht mehr. Wenn ich dann gegessen habe oder so, ich habe das ganz krass mit so gerade tierischen Produkten, kriege ich so Ausschlag an den Händen. Und das ist wie so eine Abwehrmechanismus im Körper.
Ja. Ich finde, das ist ein Geschenk, Ricky. Das ist ein Geschenk, dass wir Menschen tatsächlich die Fähigkeit haben, dass wir spüren, was uns gut tut und was es nicht gut tut. Allerdings, wenn wir halt, also ich mag diesen, muss jetzt gucken, wie ich das ausdrücke. Wenn wir zu viele Sachen essen, die uns nicht gut tun, dann kann der Körper ja gar nicht mehr auf die einzelnen Sachen reagieren. Richtig. Das ist viel zu viel. Aber so wie du das eben gesagt hast, wenn wir immer mehr wegnehmen und uns auf die wesentlichen Sachen konzentrieren, dann hat der Körper wirklich wieder eine Chance auch zu sagen, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Und das ist doch, das finde ich schon sensationell, ne? Deswegen, du weißt genau.
33 Jahre finde ich schon eine Hausnummer. Was ich halt irgendwie schade finde, und ich ja normal aufgewachsen bin, also mit tierischem Produkt auch, jetzt halt das vegan koche. So wie ich jetzt koche im Restaurant, mit diesem Niveau veganer Küche wäre ich zufrieden zu Hause. Also das würde mich unfassbar glücklich machen, wenn ich jeden Tag so kochen könnte und so essen könnte. Wäre ich unfassbar glücklich, mir würde nichts fehlen. Ich vermisse oft, hier geht's gar nicht um das Fettige oder um die Konsistenz oder so, sondern um das Üppige. Und das mit Gemüse zu generieren, ist unfassbar anspruchsvoll und unfassbar zeitintensiv.
Deswegen wollte ich es doch auch lernen.
Ja. Deswegen verstehe ich die Problematik. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz, zu sagen, man muss eigentlich früh anfangen im Kindergarten, das Gemüse sexy darzustellen und nicht immer sagen, Luxusprodukt hier, da, da, Fisch, Fleisch und das sind die Hauptkomponente, weil wir fokussieren uns, wir trichten uns immer mehr auf diese Produkte ein und das Gemüse und oder das Gemüse wird immer die Beilage sein und das ist, glaube ich, der falsche Ansatz und ich glaube, das ist viel Kopfsache und wenn man anfangen würde, das Gemüse im Vordergrund zu nehmen, würde man da viel mehr eine Balance schaffen von tierischen und pflanzlichen. Und das ist, glaube ich, das, was wir falsch machen. Und da in dem Struggle war ich auch am Anfang, dass ich gesagt habe, boah, jetzt hier ein bisschen Gurkensalat, Karottensalat, gar keinen Bock, Salätchen. Das war für mich immer vegane Küche oder so Bowl, gekochte Bohnen mit Reis. So, ich kann es nicht mehr sehen. Und ich sehe halt, wie viele Veganer das jeden Tag essen. Und das muss nicht sein. Man muss sich halt mit den Produkten auseinandersetzen.
Also dann musst du doch bitte oder solltest du doch bitte irgendwie eine Möglichkeit schaffen, dass man auch deine Fähigkeiten zumindest nicht in der Vollendung, aber ein Stück weit erlernen kann. Und du wirst sehen, du wirst ja immer in verschiedene Abschnitte deines Lebens kommen. Und wenn du siehst, wenn dein Sohn jetzt in einem Kindergarten oder Kinderladen oder wie auch oder eine Kita sein wird, du wirst garantiert das Gefühl irgendwann kriegen, hey, du musst da mal was machen, damit die das schon von Anfang an lernen. Und vielleicht ist das ja ein Projekt für dich, ein Projekt, Kinder an so ein tolles Essen ranzuführen, wäre doch wirklich was Wunderschönes, oder?
Da haben wir tatsächlich eine sehr schöne Kita gefunden, die rein vegetarisch ist und selber kocht. Also kein Catering oder so bezieht, also selber kocht und die Eltern schreiben die Rezepte für eine Woche jeweils. Das heißt, ich war auch schon dran. Das heißt, ich schreibe die Rezepte und sie kocht es danach. Ich habe es wirklich übertrieben ernst genommen. Also es war schon teilweise 4 DIN A4 Seiten ein Rezept. Also die Köchin war leicht überfordert. Ich musste Geräte zur Verfügung stellen wie Thermomix und KitchenAid. Es war grenzwertig und ich werde es wahrscheinlich nochmal so ausführlich machen. Aber ich habe gedacht so, ey, wenn ich jetzt am Drücker bin, dann gibt's da 3-4 Gänge, aber Hardcore-Style. Aber dann am Ende ist es dann, glaube ich, ein bisschen vereinfacht serviert geworden. Aber es passt schon. Aber ich fand diesen Ansatz sehr wichtig, auch für mein Kind. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das macht auch keiner. Wir haben am Anfang alles selber gemacht. Ob es jetzt Babybrei ist, so Smoothies, Säfte, alles selber gepresst. Unfassbar viel Arbeit, ja. Aber auch da mit Inhaltsstoffen geschaut, mit keine Ahnung, Kurkuma-Wurzel, mit Hagebutte und allen Hickhack gemacht, Pilverchen angemixt und so weiter. Alles selber gemacht. Ich habe die Breis alle selber eingeweckt, coole Kombination gemacht. Und irgendwann gab's halt, dann hat er es nicht mehr gegessen. Gar nichts mehr. Und egal, wie gut es geschmeckt hat. Und super weird. Und dann haben wir angefangen, okay, irgendwas musste er essen. Da haben wir halt, keine Ahnung, dann sind wir tatsächlich, gibt's ja im Taunus, im Forellenhof. Dann sind wir hoch und sind mit ihm dahin. Also er hat schon Wagen, konnte er schon laufen. Und haben wir gesagt, komm, wir holen jetzt einen Fisch raus. Dann haben wir da ein Saibling rausgezogen. Mit einem Knüppelding. Und der war super verblüfft. Also der guckte dann so und dann hat's gewackelt und dann nicht mehr. Dann haben wir's mitgenommen. Dann hat er Lernturm. Zack, zu Hause in der Küche. Dann habe ich das Ding filetiert, in die Pfanne gebraten. Bisschen hingestellt. Der war erstmal perplex, so wie, und das soll ich, das hat er gerade noch gelebt, und das soll ich jetzt essen oder weiß nicht. Der hat es dann probiert. Fand er spannend. Hat es auch gegessen. Und das war für mich so für einen Lernprozess. Also er weiß, aber jetzt, er ist jetzt wieder Gemüse so. Aber er hat es gesehen, wo es herkommt, hat es in der Hand. Und ich finde, das ist der richtige Ansatz, ne? Und auch hier Dillingerhof ist das ja, ne? Bei Köppern. Die schlachten ja auch selber und so weiter. Da sind wir auch mal hochgelaufen, haben die Kühe, Schafe, Ziegen, alles gestreichelt und so weiter. So, und man schlacht. Also wir haben jetzt nicht eine Schlachtung angeguckt, aber dass er versteht, dass das Mammut, und das hat er relativ schnell verstanden, ne? Dass ein Stückchen Fleisch, was einvakuumiert da liegt, drückt da drauf und sagt Mu. Also hat es relativ schnell verstanden.
Ich denke, das ist schon wichtig, dass sie merken, wo das her, also dass sie wissen, wo das alles herkommt.
Absolut.
Und dass sie halt auch, ja, dass sie das halt auch bekommen, was ihnen dann auch schmeckt. Und das wäre super toll. Vielleicht kannst du dir ja mal überlegen, ob du irgendwann mal sowas machst für Kiddies, damit die das Lernen einfach auch so köstlich erleben. Ja, Kochbuch für Kinder, vielleicht kriegst du das ja hin.
Das wäre nicht schlecht, ne? Das wäre schon cool, ne?
Kochbuch für Kinder. Ja. Okay, Ricky, tausend Dank, dass du da warst.
Ich hab zu
danken. Es war ein ganz, ganz schönes Gespräch mit dir.
Vielen Dank.
Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass noch mehr Leute zu dir kommen wollen nach diesem Gespräch. Also ich werde es auch wieder versuchen, definitiv. Und ich weiß ja, wie lange es dauert. Aber manchmal, das kann ich euch allen sagen, gibt es auch Stornierungen. Wenn du genau dann da reinfällst, kriegst du tatsächlich einen Platz. Also es ist uns einmal gelungen an diesem einen besagten Abend. Das zweite Mal haben wir es nochmal versucht, ist es uns leider nicht gelungen. Okay.
Nicht aufgeben.
Ja,
nicht
alles aufgeben. Klar. Herzlichen Dank und alles Gute
Danke
für dich.
Sehr. Danke sehr.
Ciao.
Ciao.